Wir hatten ja mit unserer Jugend jetzt die Möglichkeit gehabt, seit Donnerstag bis heute auch gemeinsam in Herrenschried, auch gemeinsam die Zeit auch zu verbringen. Und wir haben während dieser Zeit in den Andachten, die wir auch gehalten haben, haben wir jüngere Personen, Jugendliche aus der Bibel auch betrachtet. Und ich denke, uns als Bibelleser, aber jetzt uns als Jugend, ist es besonders in diesen Tagen so wertvoll geworden, dass wir so viel von jungen Menschen aus der Bibel auch lernen können. Und die Frage, die bei mir dann so aufkam, was hat eigentlich dazu beigetragen, dass diese jungen Menschen uns noch so viele Jahrhunderte später ein Vorbild sind. Und wir müssen zum einen sagen, natürlich lag es in ihrer lebendigen Beziehung zu ihrem Gott. Und die zweite Antwort oder die Frage, die mich beschäftigt hat, inwiefern hat aber auch das Elternhaus diese jungen Menschen beeinflusst, ja? Dass sie eben, wie wir auch in dem Lied gehört haben, zu brauchbaren Werkzeugen in Gottes Hand doch wurden. Und so jetzt das Thema, der Gedanke für heute Morgen, den der Herr mir so aufs Herz gelegt hat, dienen in der Familie. Wir haben hier zwei Hauptwörter, zum einen die Familie und auch das Dienen. Und beide Wörter, wenn wir uns hier jetzt auch reindenken, werden in unserer heutigen Gesellschaft zum Teil ja sehr kritisch auch beäugt. Was die Familie jetzt anbelangt, so spricht man allgemein von einer traditionellen Familie, die eigentlich von den Werten völlig veraltet ist und man sucht nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Standards, wo man sagt, so wie es bisher war, das ist eigentlich nicht gut, es muss irgendwie anders werden. Und man verbindet mit der traditionellen Familie folgende Gedanken. So der Mann, der geht zur Arbeit, er verdient das Geld und die Frau, die ist eben zu Hause, sie kümmert sich um den Haushalt und auch um den Kinder. Um die Kinder. Und heutzutage haben wir mehr so dieses Streben nach Gleichberechtigung. Wir haben Möglichkeiten, eine große Bildung sich auch zu erwerben. Und darum sagt man ja, warum muss ich als Frau jetzt irgendwie zu Hause bleiben, wenn ich ja genauso Gaben habe, die ich irgendwie einsetzen kann, wo ich genauso Geld verdienen kann. Und dann kommt noch ein Gedanke, wo mit Sicherheit auch das Verhalten der Männer in der Vergangenheit nicht richtig war, ja? Wo sie in gewisser Weise sich so aufgeführt haben, dass eben die Frauen sich in gewisser Weise auch benachteiligt gefühlt haben. Und aus diesem Ganzen heraus kam ja dann auch der Gedanke ja, der Gleichberechtigung. Und wenn ich hier von der traditionellen Familie bisher gesprochen habe, wollen wir uns gleich auch Zeit nehmen und uns ja, einfach reinschauen in das Wort. Was sagt eigentlich Gottes Wort zu der biblischen Familie? Ja? Nicht das traditionelle Rollenverständnis, sondern was sagt eigentlich die Bibel zu dem Rollenverständnis auch von Mann und Frau? Der zweite Gedanke des Dienens, der hat in unserer Gesellschaft genauso oder vielleicht noch mehr auch so ein negatives Empfinden, wenn man so etwas ausspricht. Ja. Man verbindet es mehr, ich muss jemandem behilflich sein, ich muss jemandem so viel wie als Handlanger dienen, ja, so auf die Art. Vielleicht auch, dass man es mehr verbindet, dass man auch ausgenutzt wird. Ja, jemand profitiert und ich diene dem anderen bloß in gewisser Weise auch zu. Das Dienen wird verbunden eher mit niedrigen Tätigkeiten. Wir sagen, ja, wenn jemand studieren geht, wenn er Kopfarbeit macht, ja, das ist eine hohe Tätigkeit. Aber wenn man so etwas nur mithilft, ja, so, das ist eine niedrige Tätigkeit, der dient ja bloß. Das Dienen wird mehr aus diesem Grund auch so für ungebildete Menschen vielleicht mehr angewandt. Und dann wird, glaube ich, einfach auch dieses Bild des Dienens bedient oder in den Köpfen hat man so eine Vorstellung, weil man einfach ein Bild aus früheren Jahrhunderten einfach auch nimmt und dass man dann sagt, ja, es gab damals halt die Herren und man hat dann auch Diener gehabt, ja, oder wie früher einfach auch Sklaven. Und man sagt, ja, das ist ja unfair, das ist nicht gut, also brauchen wir Gleichberechtigung. Jetzt wollen wir aber reinschauen, was sagt uns eigentlich Gottes Wort auch diesbezüglich. Und es ist so schön immer wiederum, dass wir Jesus Christus als unser Vorbild auch haben. Und ich möchte uns einen Vers aus Markus 10, Vers 45 auch lesen. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus Christus ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um den anderen auch zu dienen. Und könnten wir uns ja die Frage stellen, wo fängt eigentlich der Dienst an? Ein Mensch, der eben zum Glauben an Gott kommt, in die Nachfolge auch tritt, wo fängt für diesen Menschen wirklich der Dienst auch an? Und wir sind natürlich geneigt, auch hier zu sagen, natürlich, es gibt Arbeit, auch im Reich Gottes, es gibt Arbeit in der Gemeinde und es ist notwendig, jede helfende Hand, wie man so sagt, ja, dass sich jeder irgendwie beteiligt, dass jeder dran ist an der Sache. Das ist einerseits auch so, aber wir wollen einen Schritt zurückgehen. Die Gemeinde sozusagen, das ist ja nur eigentlich ja der Ort, wo wir zusammenkommen, zur Gemeinschaft, ja, wo wir uns einander stärken, ermutigen. Und wir kommen aber nicht jeden Tag zur Gemeinschaft zusammen, ja. Aber wo wir jeden Tag zusammen sind, das ist in der Familie. Und darum beginnt der biblische Dienst zuerst in der Familie. Wenn wir uns hier wirklich bewähren in diesem Dienst, dann kann Gott uns auch gebrauchen in seinem auch Reich. Welche Merkmale des Dienens haben wir überhaupt? Und wir wollen ja das biblische, ja, Dienen jetzt betrachten und wir können sagen, ein Diener Gottes, das ist ein Werkzeug Gottes. Ja, ein Mensch, den Gott gebraucht und er möchte mit diesem Werkzeug etwas ausrichten. Ja, wie wir im Natürlichen ein Werkzeug nehmen und daraus hilft es uns etwas im handwerklichen Bereich oder wie auch immer oder in der Küche etwas zuzubereiten. Und so nimmt Gott einen jeden Einzelnen als Werkzeug, als den Diener. Und er möchte sozusagen für andere Menschen dadurch einen Segen auch bewirken. Und das Ganze soll nicht sozusagen mit einem Muss verbunden sein, sondern es soll freiwillig, es soll mit Freude auch geschehen. Und so können wir sagen, der Dienst, es ist ein Handeln am Nächsten, damit eben Gottes Eigenschaften, Gottes Liebe, Gottes Fürsorge für den anderen Menschen sichtbar auch werden. Das ist der eigentliche Dienst. Ja? Er nimmt einen Menschen und er soll anderen Menschen dienen und durch den Dienst sollen eigentlich Menschen Gott erkennen. Gottes Liebe, Gottes Fürsorge. Und jetzt merken wir schon, wie der Dienst in unserer Gesellschaft ja so negativ hier besetzt ist. Ja? Mehr so Handlanger zu sein, so kleiner Helfer zu sein, wie es im biblischen Sinne ganz, ganz anders ist. Ja? Dass Gott die Diener natürlich auch die Gaben gibt, aber einfach können wir sagen, es ist nicht dieses, wir dienen einem hohen Herrn, sondern wir können sagen, das biblische Dienen, es ist ein Privileg, es ist etwas ganz Besonderes. Ja? Und wenn wir sagen, ja, wir kommen zum Gottesdienst, auch hier zusammen, so kennt ihr wahrscheinlich auch diese Aussage, dass der eigentliche Gottesdienst ja beginnt, erst wenn man von hier nach Hause geht. Ja? Dann beginnt dieser Gottesdienst im praktischen auch Leben. Das heißt, in diesem Dienst für Gott, in dem Gottesdienst, ja, in dem Dienst für Gott, sucht eigentlich der Herr Diener, die eben für die anderen, für unsere Mitmenschen dann auch da sind. Und das ist wirklich ein Erkennungszeichen, ein Indikator, können wir auch so sagen, eines Kindes Gottes, eines Nachfolgers Jesu, auch Christi. Wir haben noch so ein Merkmal. Bei dem Dienst gibt es so eine Unterscheidung. Der biblische Dienst, er ist immer darauf bedacht, wie gesagt, dem anderen zu dienen. Er sucht nicht den eigenen Vorteil in der Sache, sondern er dient ja dem anderen. Ich werde später noch dazu kommen, aber jetzt schon mal dieser Unterschied. Manche verstehen dieses Dienen auch in der Gesellschaft oder sonst wie. Ja? Man möchte irgendwie dem anderen ja, dienen, um aber selber zu profitieren. Kennt ihr so etwas? Ja? Ich habe eigentlich etwas im Hinterkopf. Wenn ich dem anderen auch helfe, aber selber möchte ich mich vielleicht ja, in eine gewisse Stellung bringen, dass ich dann irgendwie gefördert werde oder wie auch immer. Ja? Aber das meint nicht der biblische auch Dienst. Und so wollen wir heute einige Punkte betrachten. Zum einen der Dienst des Mannes gegenüber der Frau. Wir sprechen ja von der Familie. Ja? Dann wollen wir betrachten der Dienst der Frau, dem Mann gegenüber. Dann den Dienst der Eltern, den Kindern gegenüber. Und zum Schluss auch den Dienst der Kinder, auch den Eltern gegenüber. Lasst uns zum einen den Dienst auch des Mannes zuerst betrachten und wir gehen in 1. Mose 2, Vers 24. 1. Mose 2, Vers 24, da heißt es so, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und sie werden ein Leib auch sein. Ein junger Mensch, der in einer Familie aufgewachsen ist und eben dann in das Alter kommt, wo er selber eine Familie gründen kann, er verlässt dann Vater und Mutter und er verbindet sich mit seiner Frau. Und ab diesem Zeitpunkt, sozusagen, ist er nicht die Familie der Eltern der Mittelpunkt, sondern es ist die eigene Familie, die Mittelpunkt wird des Lebens. Und darum geht es auch hier mit diesem Verbinden, so man wird ja an anderer Stelle heißt es, so man wird ein Fleisch. Ja? Und jetzt beginnt eben dieser Dienst des Mannes in erster Linie eigentlich der Frau gegenüber. Die Frau sozusagen, sie steht jetzt in seiner Beziehung an erster Stelle. Ja? Und darum sollte der Mann auch der Frau auch dienen. Im christlichen Kreisen, will ich mal so sagen, hat man hier und da so ein etwas verdrehtes Verständnis. Ja? Dass man sagt, ja, aber wie ist das? Heißt das nicht in der Schrift, dass der Mann das Haupt auch der Frau ist? Wie passt das dann überhaupt hier mit dem Dienen? Und wir wollen hier 1. Korinther 11, Vers 3 auch lesen. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Nun ist hier die Frage, was bedeutet eigentlich, wenn es hier heißt, dass der Mann das Haupt der Frau auch ist? Heißt das, dass die Frau grundsätzlich dem Mann dienen muss, weil er einfach das Haupt ist? Das Haupt zu sein bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Das ist der eigentliche Punkt, der hier auch gemeint auch ist. Wisst ihr, nach dem Sündenfall, wo die Schlange ja Eva verführte und Gott dann Adam und Eva begegnet, wen hat Gott als erstes angesprochen? Eva oder Adam? Gott hat Adam angesprochen. Er hat gesagt, Adam, wie schaut's aus? Er hat nicht die Eva gefragt. Ja? Und da merken wir schon, dass hier eben genau das auch gemeint ist, ja? Dass man Verantwortung übernimmt für die eigene Familie. Und das bedeutet aber nicht, dass der Mann, weil er das Haupt ist, in dem Sinne, ja, die Erwartung hat, dass andere ihm dann in gewisser Weise dienen müssen. Wir lesen noch eine Stelle aus 1. Petrus 3, Vers 7. 1. Petrus 3, Vers 7. Da heißt es so, ebenso, ihr Männer, wohnt bei ihnen mit Einsicht und gebt dem Weiblichen als dem schwächeren Gefäß eine Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ebenso ihr Männer. Was bedeutet hier eigentlich dieses ebenso? Da wird ja irgendein Standard, ja, zuerst erklärt in den Versen und dann heißt es aber, ihr Männer sollt genauso, können wir sagen, ja, ebenso auch sich verhalten. Und dieses ebenso bedeutet genauso wie Christus. Das ist unser Vorbild, ja? Genauso wie Christus, ja, uns gegenüber seiner Gemeinde sich verhalten hat, ebenso, genauso soll der Mann sich gegenüber der Frau auch verhalten. In Johannes 5, Vers 19 lesen wir ein Wort, Johannes 5, Vers 19. Da antwortete ihnen Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Hier nimmt Jesus Christus auf seine Beziehung zu seinem Vater und er sagt, der Sohn tut eigentlich nichts von sich aus, sondern das, was er sieht, den Vater tun, das tut auch der Sohn. Und jetzt kommen wir zu dem Gedanken, wer ist eigentlich das Haupt von dem Mann? Das ist ja Christus, haben wir gelesen, ja? 1. Korinther 1. Auch hier wiederum, wer lehrt den Mann, so zu handeln? Biblisch zu handeln, das lehrt Christus. Ja? Er ist das Haupt. Und so können wir sagen, genauso wie Christus gehandelt hat, das ist das Vorbild, genauso muss auch der Mann eben auch ganz praktisch handeln. Auch in der Familie, auch der Frau, auch gegenüber. Das heißt, Christus hat sozusagen nachgemacht, er hat kopiert fürs praktische Leben, ja, wie sein Vater es ihm vorgelebt hat. Und genauso sollen wir als Männer, und wir haben ja so viele Schriftstellen, ja, die Gesinnung Christi, wie der Jesus auf der Erde auch hier gewandelt hat, genauso soll der Mann ja eben auch in dieser gleichen Gesinnung auch der Frau dienen. Nun kommen wir zu dem nächsten Punkt, dass der Mann sagt, ja, ich erkenne das schon an, dass ich dienen muss in der Familie, so, das ist meine Verantwortung. Aber ich verstehe meinen Dienst eigentlich insofern, wenn natürlich auch die Frau von ihrer Seite auch den Dienst tut. Ja? Also wenn die Frau den Dienst tut, dann tue ich natürlich von meiner Seite auch. Das steht nicht zur Debatte. Die Frage ist bloß, ist dieser Gedanke wirklich biblisch? Ich denke, im Natürlichen ist es ja völlig normal. Ja? Es ist völlig normal, dass wo zwei Herzen wirklich sich verbinden, wo sie sich lieben, dass dieser Dienst ja gegenseitig ist. Wir kommen ja nachher noch dazu, zu dem Dienst der Frau. Aber wenn wir es biblisch betrachten, dann können wir als Männer eigentlich so nicht denken. 1. Johannes 4, Vers 10. 1. Johannes 4, Vers 10, da heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das heißt, Gott hat uns zuerst geliebt, er hat seinen Sohn gesandt und erst dann sozusagen sind wir ja zu der Familie Gottes auch dazugekommen. Und was wäre, wenn Gott uns nicht geliebt hätte zuerst? Ja? Das ist ja die Frage. Und genau hier müssen wir das Ganze auch auf uns übertragen. Das heißt, der Dienst des Mannes, das ist mir so besonders in der Vorbereitung so groß geworden, wir können nicht aufrechnen. Ja? Wir dürfen nicht aufrechnen, dass ich sage, ja, so, ich habe ein bisschen was gemacht, jetzt erwarte ich, dass der andere Partner das natürlich auch macht. Ja? Und wenn das alles schön im Lot ist, dann ist alles harmonisch. Es sollte auch so sein einerseits, ja, eine harmonische Ehe, aber eben dieser biblische Blick, ja, das, was Christus für uns getan, er geht viel, viel weiter. Ja? Und die Frage ist, ob wir als Männer wirklich diesen Dienst oder das Verständnis des Dienens wirklich so haben, wie Christus es hatte. Ich glaube, das fordert jeden von uns heraus. Das muss sich ja keiner melden hier, aber ich glaube, wenn wir wirklich in den Alltag gehen, das fordert an jeden von uns heraus, als Männer in gleicher Weise auch hier zu dienen. Wir wollen noch einmal die Merkmale des Dienens betrachten. Ein Diener, er ist ein Werkzeug Gottes, ja? Und er ist dazu da, um den Segen Gottes anderen Menschen und jetzt in erster Linie auch in der Familie seiner Frau auch weiterzugeben. Und das Ganze soll mit Freuden auch geschehen. Das heißt, unsere Frauen, sie sollen durch unser Handeln die Liebe, die Fürsorge Gottes auch erkennen. Und sie sollen im Prinzip durch uns Gottes Eigenschaften sehen. Ja? Das ist der eigentliche Zweck, das eigentliche Ziel. Nun kommen wir zu dem zweiten Punkt, dass die Frau auch dem Mann auch dient. 1. Mose 2, Vers 18. 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Auch hier so wieder ein wunderbares Wort. Ja? Gott hat die Frau geschaffen eben als Ergänzung für den Mann. Und darum verstehen wir wahrscheinlich auch diesen ersteren Vers, den wir gelesen haben, dass sie im Prinzip eins werden. Ja, sie verbinden sich, sie werden ein Fleisch und sie ergänzen sich ganz praktisch auch im Leben. Und der zweite Gedanke, der hier ja sehr deutlich auch rüberkommt, ich will ihm eine Gehilfin auch machen. Eine Gehilfin, das ist ja wiederum so sehr negativ betrachtet. Ja, ich bin ja bloß so eine kleine Gehilfin, ja, er ist irgendwie der Herr. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint, sondern hier ist eben diese Ergänzung gemeint, ja, diese Hilfe, dieser Rückhalt für den Mann, dass er weiß, wie es im Leben auch gehen mag. Man kann sich nicht mit jedem Menschen über manche Nöte, Sorgen wie austauschen, aber meiner Frau kann ich einfach alles sagen. Ja? Sie versteht mich, sie kann mich moralisch sozusagen unterstützen, sie kann mitbeten. Das ist hier eigentlich gemeint, ja? Diese Hilfe, weil der Mann eben die Verantwortung übernimmt in der Familie, die Männer dann auch in so vielen Aufgaben. Und darum ist es so wichtig, dass auch die Frauen, die Schwestern auch wirklich ihren Platz auch richtig erkennen. Das ist mehr dieses Unterstützen, dieses Helfen, eben da zu sein, damit der Mann vielleicht seinen Dienst auch richtig vollbringen kann. Sprüche 31, ich denke mal ein Kapitel, das uns auch sehr bekannt ist. Das wäre sehr, sehr gut, ja, dass wir es in Ruhe einfach auch durchlesen, was dort alles über die Frau steht. Ganz, ganz wertvolle Verse. Ich möchte Vers 26, Sprüche 31, Vers 26 lesen. Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit und an ihrer Zunge ist freundliche Belehrung. Oder Verse 11 und 12. Das Herz ihres Mannes kann sich auf sie verlassen und an Nahrung wird es ihm nicht fehlen. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. So, da merken wir wieder das Ergänzende. Ja? Dieses, man ist eben ein Fleisch, da kämpft nicht einer irgendwie gegen den anderen, man will sich nicht profilieren, man rechnet nicht auf in der Ehe, sondern man ist eben füreinander auch da. Nun kommen wir aber zu dem Vers aus Epheser 5, Vers 22, der uns doch auch hier lehrt. Epheser 5, Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Was meint nun wieder dieses Unterordnen? Ja? Es ist so interessant, dass wir in diesem Kapitel 1. Petrus 3 dieses Wort ebenso, was wir für die Männer betrachtet haben, steht genauso für die Frauen. Ebenso. Ja? Und hier dieses Unterordnen, ja? Dass wir es wirklich verstehen, wie Christus seinem Vater sich untergeordnet hat. So ordnet sich der Mann, Christus auch unter, und die Frau dann eben auch dem Mann. Das bedeutet nicht dieses Herrschen, dieses von oben irgendwie Befehlen, sondern hier geht es tatsächlich auch um die Verantwortung. Und das bedeutet, wenn wir das verstanden haben, dass wir es, wie soll ich sagen, ganz praktisch akzeptieren. Ja? Was ist die Rolle des Mannes? Was ist die Rolle auch der Frau in der Familie, in der Ehe? Und dann wird es eben auch harmonisch sein. Das ist ein freiwilliges Unterordnen. Es hat etwas hier mit Treue zu tun. Ja? Es hat mit einer inneren Haltung einfach zu tun. Es hat etwas mit Vertrauen zu tun, dass man weiß, der Mann wird mich nie in dem Sinne, ja, irgendwie behandeln, wo ich irgendwie so in dieser Art verletzt werde oder dass er mich ausnutzt, ja, dass er anfängt über mich herrschen, sondern ich mache einfach meinen Teil und der Mann, haben wir ja schon betrachtet, auch seine Aufgabe in der Familie. In Titus 2, möchte ich noch drei Verse lesen, Titus 2 von dem dritten Vers. Da heißt es auch wiederum so, ebenso die alten Frauen, die ihre Haltung, dass ihre Haltung sein soll, wie es sich für Heilige gehört. Nicht verleumderisch, nicht vielem Wein ergeben, Lehrerin des Guten, dass sie die jungen Frauen lehren, ihre Männer und die Kinder zu lieben. Besonnen zu sein, rein, häuslich, gütig, ihren Männern untergeordnet, damit das Wort Gottes nicht verlästert auch wird. Und ich möchte jetzt nur ein Wort hier auch rausgreifen. Was bedeutet eigentlich häuslich zu sein für die Frau? So, wenn wir nach der traditionellen Familie wiederum denken, heißt es ja, der Mann geht arbeiten, ne? Die Frau, die muss bloß am Herd stehen. Ist das so gemeint? Da ist, glaube ich, viel, viel mehr gemeint, ja? Dieses Häusliche. Häusliche bedeutet, wenn man nach Hause kommt und wenn man eben so dieses Einladende, diese Liebe eben ja, sehen, spüren, ganz praktisch auch sehen kann. Das bedeutet eben häuslich zu sein. Ja? Man kommt nach Hause und gewisse Sachen ja, sind eben mit Geschmack, mit Liebe geführt, geordnet. Da gibt es so ein breites Spektrum, ja, für die Schwestern, für die Frauen, wo sie auch ja, Verantwortung übernehmen, wo sie eben ein ganz breites Feld auch haben. Und wenn wir über häuslich sprechen, dann, und ich sag mal, in unseren Kontext der Gesellschaft reingehen, dann sagt man, das geht überhaupt nicht. Ja? Der Mann arbeitet, die Frau arbeitet, jeder kommt müde in dem Sinne nach Hause und auf keinen Fall natürlich, dass die Frau dann auch kocht, ja? Das muss ja irgendwie entweder gemeinsam oder abwechselnd oder irgendwie so, ja. Also man rechnet immer auf. Und das ist etwas, eine Entwicklung, die überhaupt ja nicht biblisch ist. Überhaupt nicht biblisch. Aber wir können auch nicht sagen, dass, wenn zum Beispiel beide arbeiten, dass der Mann dann nach Hause kommt und die Füße hochlegt und sagt, ja, jetzt muss alles die Frau machen. Das geht doch auch nicht, ja. Aber wir merken hier, wie viel Weisheit wir brauchen tatsächlich in dem praktischen Leben. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo nur der Mann arbeitet, ja, und die Frau dann zu Hause ist mit den Kindern. Es gibt dann wiederum Phasen, wo vielleicht auch beide arbeiten. Ja. Das ist nicht das Thema, aber wir müssen einfach verstehen, was wirklich die Rolle des Mannes und was wirklich die Rolle auch der Frau ist. Nun kommen wir zu dem dritten Punkt. Wie dienen Eltern ihren Kindern? Da haben wir diese Verse aus Epheser 6 auch gelesen. Ich möchte die ersten drei noch einmal uns vorlesen. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam in dem Herrn. Das ist so etwas, wo man sagt, ja, ich muss ja irgendwie gehorsam sein. Ja? Aber wir wollen jetzt wiederum reintauchen, auch in das Leben des Herrn Jesus. Und es ist so interessant, Lukas 2, zum Ende des Kapitels, da wird uns ja berichtet, wie der Herr Jesus mit seinen Eltern in den Tempel gegangen ist, als Zwölfjähriger. Und dann lesen wir, dass ja, die Eltern Jesus auch hier verloren haben. Sie dachten, dass er möglicherweise bei den Bekannten wäre und haben schon eine Tagesreise sich zurückgemacht, auch nach Nazareth, haben gemerkt, Mensch, er ist nicht da, sind wieder zurück, auch nach Jerusalem gegangen und haben ihn dann endlich gefunden. Ja? Und die Mutter Maria tut ja so wirklich mit einer Wehmut aussprechen. So, wie kommt das? Warum hast du das überhaupt uns angetan? Und er sagt ja, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Dann ging er mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe und Gnade bei Gott und den Menschen. Und wenn wir dann weiterlesen in dem dritten Kapitel, dann geht es schon um den Dienst des Herrn Jesus. Ja? Und man nimmt ja allgemein an, dass er so mit 30 Jahren ist er dann aktiv, ja, in die Öffentlichkeit auch getreten. So, und jetzt haben wir hier den 12-jährigen Jesus und dann haben wir bloß zwei Verse, die im Prinzip 18 Jahre seines Lebens überspringen. Ja? Und dann haben wir schon Verse, wo Jesus in die Öffentlichkeit auch tritt. Und wisst ihr, diese 18 Jahre, die werden hier eben mit diesen Worten auch beschrieben. Da ging er mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe und Gnade bei Gott und den Menschen. Das sind die zwei Verse, die 18 Jahre beschreiben. Und die Frage ist, was bedeutet es oder was hat es damals wirklich ausgesagt für der Herr Jesus? Wir nehmen allgemein an, sein in dem Sinne angenommener Vater Josef, ja, er war ja Zimmermann gewesen. Und darum nimmt man an, dass Jesus auch den Beruf des Zimmermanns ausgeübt hat. Das heißt, er hat gelernt als Zimmermann und er hat mit seinem Vater dann auch ja, von ihm gelernt und eben dann auch als Zimmermann auch gearbeitet. Das heißt, er hat sich völlig integriert in die Familie und das ist wiederum so etwas, wenn wir ja, den Vorwurf der Maria an ihn betrachten als Zwölfjährigen, so nach der Mutter, was hast du uns angetan? Und er ihr dann antwortet, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Maria hat ja schon Jesus von klein auf ja, berichtet. Wie ist er überhaupt ja, auf die Welt gekommen? Sie hat ihm erzählt, wie die Hirten kamen, wie die Weisen kamen. So, das war ja alles vertraut. Und für uns ist das irgendwie ein Geheimnis, ja, dass einerseits Jesus trotzdem ein Mensch, ein Kind war, und auf der anderen Seite hat er doch schon seine Beziehung zu dem himmlischen Vater gehabt. Ja? Das ist in gewisser Weise ein Geheimnis. Wie hat er das tatsächlich verstanden? Ja? Aber wenn wir hier so aus dieser Aussage entnehmen, wie er hier sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Ich habe eigentlich einen Auftrag, will er sagen, ich muss ja hier eigentlich wirken. Und trotzdem ordnet er sich seinen Eltern unter. Das ist so bezeichnet, will ich mal so sagen. Das können wir, glaube ich, in der Tiefe überhaupt nicht nachvollziehen. Ja? Er, der Schöpfer Himmels und der Erde, der König aller Könige, ja, der kommt auf unsere kleine Erde. Der erniedrigt sich und er wird uns Menschen gleich und er rebelliert hier nicht, ja? Sondern er ordnet sich auch den Eltern unter. Was aber ganz wichtig noch hier ist, wie wir in diesem Vers 52 auch lesen, wie es heißt, und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe und Gnade bei Gott und den Menschen. Wenn wir uns hier hinein vertiefen, dann sind es vier Bereiche unseres Lebens. Ja, er nahm an Weisheit zu. Das bedeutet ja geistige Entwicklung eines Menschen, ja, Weisheit zunehmen. Dann nahm er an Größe zu, das heißt, er wuchs auch ganz natürlich heran, an natürlicher, körperlicher Größe und Stärke nahm er zu. Und dann heißt es aber auch, er nahm an Gnade zu bei Gott. Das bedeutet ja die geistliche Entwicklung. Ja, Gnade bei Gott, Gunst bei Gott. Und dann der vierte Bereich, Gnade oder Gunst auch bei den Menschen. Das bedeutet ja, dass Jesus ganz natürlich mit anderen Menschen in Kontakt auch gekommen ist, ja, und wie er mit ihnen sozusagen auf dem sozialen Gebiet auch ja, sich verstanden hat, will ich so sagen. Und da heißt es immer, und Jesus nahm zu in allen vier Bereichen. Und das ist so ganz wichtig, denke ich, auch für unser praktisches Leben, dass wir nicht in einem Bereich oder in zwei, drei irgendwie stark sein müssen, sondern wir müssen uns in allen vier Bereichen doch auch entwickeln. Und wisst ihr, in dem Bereich der Weisheit, der geistigen Entwicklung, da tut unsere Gesellschaft sehr viel, oder? Wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu bilden, Ausbildung, Studium zu erwerben, Wissen eben, was keine Generation, glaube ich, vor uns hatte, die Möglichkeit. Keine Generation. Und da seid ihr junge Menschen euren Eltern zum Teil wirklich auch überlegen. Das muss man einfach so sagen. An Allgemeinwissen, an speziellem Wissen, weil eben eure Eltern nicht die Möglichkeit hatten, auch das Ganze zu lernen. So, das heißt, auf dem Gebiet wird sehr viel auch in unserer Gesellschaft gemacht. Nun, was die Größe, die Körpergröße, Stärke des Menschen auch anbelangt, die Entwicklung, so können wir sagen, der Mensch entwickelt sich doch irgendwie von selbst, oder? Der muss eigentlich bloß essen und der wächst ja irgendwie. Aber wisst ihr, wenn der Mensch bloß isst, schläft und ansonsten eigentlich nicht viel tut, dann fehlt auch wiederum etwas. Man wird zwar groß, ja, wie man so sagt, aber wirklich körperliche Stärke fehlt dann. Und körperliche Stärke hat immer etwas mit Belastung zu tun. Sind wir uns hier einig? Ja? Mit Belastung zu tun. Und da sind wir wiederum, glaube ich, als Eltern, ja, wir möchten ja nur das Beste für unsere Kinder. Ja? Und wir möchten sie vielfach vor so vielen Anstrengungen und Belastungen eigentlich mehr zurückziehen. Ja? Ach, das mache ich schon selber oder nee, das wird zu viel für mein Kind oder irgendwie so. Und meine Lieben, das ist aber keine gesunde Entwicklung. Definitiv nicht. Ja? Und natürlich, ich sage mal, unsere Gesellschaft, unsere Lebensform ändert sich hier. Wir sind nicht mehr irgendwo als vielleicht Bauer leben wir, ja, wo wir wirklich körperlich jeden Tag irgendwie anpacken müssten oder unsere Kinder. Wir leben vielleicht in einem Haus oder in einer Wohnung, vielleicht noch schlimmer, ja, wo man noch viel weniger irgendwie Aufgaben hat für die Kinder. Aber so fehlt hier etwas, ja, zu einer wirklichen Entwicklung, einer gesunden Entwicklung fehlt dann etwas. Und ich glaube, das ist für uns als Familien einfach herausfordernd. Wie können wir, ich sage mal, unsere Kinder auch hier richtig zu erziehen? Und ich spreche die ganze Zeit von dem Dienst der Eltern an den Kindern. Ja? Das heißt, um hier das Ganze auch zu verstehen, bis das Kind sozusagen auch das Elternhaus verlässt, befinden sich ja, wenn ich so sagen darf, die Kinder in der Ausbildung der Eltern. Ist das so? Ist doch so, oder? Das heißt aber, heißt ja nicht so, dass die Eltern jetzt von den Kindern fordern, ja, du musst das oder jenes machen, sondern da geht es genau darum, in dieser Zeit dienen die Eltern den Kindern. Die Eltern dienen den Kindern in dem Sinne, dass sie ihnen Sachen beibringen, ja, dass das Kind wächst und sich auch richtig entwickelt. Wenn wir nur die Gnade bei Gott, die geistliche Entwicklung auch betrachten, dass Jesus auch hier zunahm, das bedeutet doch für uns als Eltern, dass wir in erster Linie die Gottesfurcht, ja, in die Herzen der Kinder auch hineinlegen müssen, dass sie verstehen, ich bin nicht alleine hier in der Familie, ich bin nicht allein auf der Erde, es geht nicht sozusagen nur um meine Wünsche, sondern wir leben in der Welt, wo es einen lebendigen Gott gibt und wo jede Handlung sozusagen auch Konsequenzen hat, dass wir für unser Handeln uns einmal auch verantworten müssen. Das ist die eine Sache. Aber dass wir aber auch die Fürsorge, die Liebe Gottes doch unseren Kindern auch beibringen. Das bedeutet, wirklich die Konsequenzen schlussendlich mit dem Alter, wie das Kind auch heranwächst, wird es ja immer mehr, ich sag mal so, in die Selbstständigkeit entlassen, ja? Wenn ich mal so sagen darf. Aber das bedeutet nicht, dass das Kind dann einfach machen kann, was es will, sondern mit der Freiheit, sozusagen, was man dem Kind gibt, geht auch die Verantwortung in gewisser Weise auf das Kind auch über. Ja? Weil das Kind dann für die eigenen Handlungen sich dann auch verantworten auch muss. Und wenn wir hier auch bei der geistlichen Entwicklung sind, so müssen wir feststellen, es hat alles seinen Platz, auch Familienandachten, ich sage mal gewisse gute Gewohnheiten, die wir haben. Aber unsere Kinder, sie werden nicht geistlich, wenn wir sagen, wenn wir einfach lange Andachten machen zum Beispiel, ja? Oder lange Gottesdienst oder irgendwie so. Das ist nicht der Punkt, sondern wir müssen eben die Liebe Gottes, ja, die Fürsorge Gottes, den Kindern mehr auch beibringen. Vielmehr motivieren, das Interesse für die Schönheit der Nachfolge auch hervorbringen sozusagen und wirklich mehr den Gedanken des Dienstes, wenn wir hier schon bei diesem Wort wiederum sind, ja, in den Vordergrund drücken, dass junge Menschen, unsere Kinder sich eben während der Zeit bei uns im Hause sich in gewisser ja, Ausbildung befinden, aber diese Zeit, sie soll dazu gereichen, dass Gott einmal diese jungen Menschen als sein Werkzeug gebrauchen kann, um wiederum Segen für andere Menschen auch zu bewirken. Und dann natürlich auch dieser vierte Punkt, die Gunst bei den Menschen. Es ist so wichtig, ja, für uns auch hier unsere Kinder, da wird einerseits von der Gesellschaft auch viel gemacht, muss man sagen, und doch ist hier aber sehr einseitig das Ganze. Einseitig insofern, dass man sagt, du als Kind, du stehst eigentlich im Mittelpunkt. Ja? Der Mensch steht im Mittelpunkt und die andere muss gucken, einfach, wie du dich einfach durchschlägst zu deinem Vorteil. Aber wirklich dieses richtige Verständnis, ja, das Verhältnis der Kinder zu den Eltern, dass man die Eltern ehren soll, das wird in der Gesellschaft nicht beigebracht. Ja. Das muss man einfach so offen sagen. Wie ist das Verhältnis zu den Geschwistern untereinander? Zu den Leiblichen meine ich auch. Ja. Das muss man auch lernen in der Familie. Man muss lernen, wie man eben zu den jüngeren Geschwistern sich verhält, ja, dass man nicht, ich bin der Ältere und ich habe jetzt hier zu sagen, aber genauso auch das Jüngere zu dem Älteren in gewisser Weise auch Respekt auch lernt, dass man lernt, wie man sich Autoritätspersonen auch verhält. Und so müssen wir sagen, es ist so wichtig, dass unsere Kinder sich eben in allen vier Bereichen, ja, des Lebens, ob es die geistige Entwicklung, die körperliche Entwicklung, die geistliche Entwicklung und auch die soziale Entwicklung sich auch richtig entwickeln. Das ist so wichtig, dass es nicht einseitig ist, ja? Sondern auf allen vier auch Bereichen. Uns wird von König David ja, so ein Vers berichtet, möchten uns einfach vorlesen. 1. Könige 1 und hier aber zwei Verse, 5 bis 6 lesen. Da geht es um seinen Sohn Adonia. Adonia aber, der Sohn der Haggit, erhob sich und sagte, ich will König werden. Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Sein Vater hatte ihn sein Leben lang nie gekränkt, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Er war auch ein sehr schöner Mann und war geboren als Nächster nach Absalom. David als König hat hier etwas ganz, ganz Wichtiges, ja, verpasst. Sein Vater, das heißt David, hat ihn sein Leben lang nie gekränkt, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Das heißt, diese Führungsrolle als Vater hat er in gewisser Weise nicht übernommen. Ja? Und das Kind hat sich dann ja, beim Wohlstand, sage ich mal, des königlichen Lebens auch eben entwickelt, wie es sich entwickelt hat. So, das heißt, diese führende Hand, ja, hat hier in gewisser Weise auch gefehlt. Wir haben aber auch noch einen Gedanken, Epheser 6, Vers 4. Da heißt es so, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Wir haben auch die Parallelstelle, Kolosser 3, Vers 21. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Was bedeutet hier dieses, wenn Eltern die Kinder reizen? Ich meine, wir wollen doch als Eltern unsere Kinder glücklich sehen, oder? Das ist unser Ziel, ja. Wir wollen wirklich das Beste für die Kinder auch tun. Aber wirklich glücklich die Kinder zu sehen, können wir sagen, das ist ja nur dann, wenn die Kinder ihr persönliches Glück in Gott gefunden haben, oder? Dieses Glücklichsein in diesen natürlichen Dingen, das ist nicht wirklich Glück, ja. Sondern das ist doch wirklich ja, das Ziel, dieser ganze Prozess, den wir mit den Kindern auch durchführen, dass wir ihnen Gott ja, in seinen Eigenschaften auch weiterbringen und sie sollen wirklich in Gott auch glücklich werden. Und doch sagt Apostel Paulus hier eben an zwei Stellen, dass wir die Kinder nicht reizen sollen. Und wie können wir eigentlich Kinder reizen? Wir können Kinder reizen, wenn wir einen Maßstab von ihnen fordern, den wir selber nicht erfüllen. Sind wir einverstanden? Wir fordern etwas von ihnen. Die Kinder sagen aber, ich sehe das nicht bei meinen Eltern. Ja? Und so reizen wir sie, ja? Dass sie sagen, das ist eigentlich ungerecht, was hier geschieht. Wir können Kinder reizen, wenn sie einfach so, ja, wie sagt man, dahin leben. Man interessiert sich in gewisser Weise nicht richtig für sie, ja, für ihre Sorgen, für ihre Angelegenheiten, vielleicht ja, für die Situation, wo sie gerade auch sind, in dieser Phase, die sie jetzt auch durchlaufen. Jeder von uns kennt ja so etwas. Ja. Es ist ja nicht jeder Tag ja gleich. Wir gehen unterschiedliche Phasen in unserem Leben auch durch. Und darum ist hier auch dieser Dienst der Eltern an den Kindern so wichtig, ja, dass wir, wie wir auch mit der Jugend gesungen haben, dieses offene Auge haben. Ja? Dieses offene Auge. Was brauchen eigentlich meine Kinder? Oder vielleicht, dass wir als Eltern kein Verständnis einfach für die Kinder haben. Dass sie mit irgendwelchen Anliegen kommen, wir sagen, Mensch, das ist so eine Kleinigkeit, da musst du überhaupt keine Sorgen machen. Das heißt, wir tun uns überhaupt nicht reindenken, wir können uns nicht ja, hineinversetzen, was das Kind wirklich auch da herausfordert. Und das reizt auch eben. Und dann heißt es, die Folge wird sein, dass sie eben mutlos werden. Ja? Die sagen, was bringt das überhaupt? Sie lassen sich in gewisser Weise auch da gehen. Das heißt, man hat kein Interesse, man wird irgendwie apathisch, ja, ach. Irgendwie wird schon werden, aber so richtig, ja, Freude am Leben, Teil der Familie zu sein, ja, ist dann nicht auch der Fall. Und wir wollen noch einmal zusammenfassen, der Dienst der Eltern an den Kindern. Eltern sind eben ein Werkzeug Gottes und sie sollen eben ja, den Segen den Kindern einfach weitergeben. Wir können ja so auch sagen, das Ganze mit Freude natürlich, das heißt, wir handeln an unseren Kindern so, wie Gott eigentlich mit den Menschen auch handelt. Ja? Das wollen wir ihnen rüberbringen, unseren Kindern. Das ist unsere Aufgabe, dass wir sie dann eben auf das Leben auch vorbereiten. Und wisst ihr, wir können, ich habe gebraucht den Begriff, dass Kinder sich in der Ausbildung befinden. Wahrscheinlich kennt ihr auch diesen Prozess, man sagt so allgemein, Entschuldigung, in der Ausbildung, da gibt es den Lehrling und den Ausbilder, ja, in einem Betrieb zum Beispiel. Der dauert eine gewisse Zeit. Und der erste Schritt ist ja so, dass der Meister, er zeigt dem Lehrling, wie es geht. Ja, der Lehrling, er schaut nur zu, okay, der Meister macht es so und so. Der zweite Schritt ist ja so, dass der Meister dann heranzieht, ja, den Lehrling und sagt, so, du siehst jetzt, komm und jetzt mach mit und bring das schon und mach jenes. Und es geht dann so weiter in den dritten Schritt, dass der Meister sich immer mehr zurückzieht und der Lehrling eigentlich die Arbeit tut, aber der Meister schaut immer noch zu. Ja? Er schaut zu, er korrigiert, vielleicht sagt er etwas, fügt etwas hinzu. Und schlussendlich der vierte Punkt ist ja der, dass der Meister sich schon komplett zurückziehen kann, weil er weiß, der Lehrling hat die Sache richtig beherrscht, ja? Er macht sie einfach richtig. Das sind sozusagen die vier Stufen, die man durchgeht. Und das können wir genauso, ich sage mal, auf unser Familienleben auch anwenden. Ist es da vielleicht manchmal so, dass wir sagen, so Kind, mach diese und jene Aufgabe und wir haben es vielleicht gar nicht richtig beigebracht. Oder wir leben es gar nicht vor richtig. Ja? Wir erwarten gewisse Dinge von den Kindern, aber selber sind bei uns auch hier Defizite. Ich komme zu dem vierten Punkt. Wie können Kinder ihren Eltern dienen? Und wir können so sagen, in dem absoluten biblischen Sinn können wir das nicht anwenden, solange die Kinder eben noch in der Familie sind. Ich komme gleich noch dazu und werde das etwas korrigieren. So, in diesem biblischen Sinn, ja. Sondern erst, wenn die Kinder ja selber auch erwachsen auch sind, ja, wenn sie ausgelernt sind, wenn ich so sagen darf, dann können sie ja erst dienen. Aber wisst ihr, wenn wir auch eigene Familien haben, dann haben wir immer noch Eltern, ja, die um einiges älter sind wie wir. Und auch da heißt es ja so, dass wir Vater und Mutter doch ehren müssen. Ich habe persönlich auch noch Gott sei Dank Eltern, die leben. So, und das bedeutet für mich als Sohn, dass ich genauso in gewisser Weise noch schauen muss, wie kann ich eigentlich meinen Eltern auch dienen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt der älteren Generation sozusagen alles abnehmen. Ja, ich glaube, auch hier ist es nicht gut, sondern solange sich der Mensch eben bewegt, ja, das ist gut für die natürliche Entwicklung. Aber es gibt gewisse Bereiche oder ein gewisses Alter, wo die Kinder eben auch für die Eltern da sind, wo sie den Eltern auch dienen. Aber dieser Prozess, er ist natürlich sozusagen in fließender Übergang. Es gibt durchaus auch wenn wir Kinder schon in der Familie haben, dass sie den Eltern dienen können. Und zwar in den Bereichen, wo die Eltern ja vielleicht nicht so stark sind. Wenn ich jetzt einfach so sage, wir leben ja in einem digitalen Zeitalter, ja, mit Smartphones, mit Bedienen vieler Geräte und sonst, was für die jungen Menschen völlig natürlich ist. Ja, das bereitet der älteren Generation schon Schwierigkeiten. Ja. Und hier können die jungen Leute schon sehr, sehr gut auch den Eltern dienen, ja, weil sie hier einfach mehr Wissen auch haben. Wir können auch hier zusammenfassen, dieses biblische Dienen der Kinder, es mündet wieder in diesen Merkmalen, dass wir ein Werkzeug Gottes sind. Ja? Dass wir erkennen, Gott möchte durch mich, ja, Segen für andere Menschen auch wirken. In erster Linie auch für die Eltern. Das bedeutet, dass diese Aufgaben nicht als ein Muss verstanden werden, sondern wirklich, dass sie mit Freuden gesehen werden. Man sieht, ja, da ist ein gewisser Bedarf, da ist eine gewisse Not und das mache ich einfach auch gerne. Nun haben wir betrachtet eben das Dienen in der Familie. Und wir können eigentlich so als Abschluss, als Fazit sagen, wenn wir persönlich, an jeder Einzelne in der Familie, ob das der Mann, die Frau, die Eltern, die Kinder, sich nach dem Wort Gottes ausrichten, dann wird es wirklich ein harmonisches Miteinander. Ja? Das zum einen. Aber ich möchte mehr auch das sagen, weil eben der Dienst so negativ hier gesehen wird. Ja? Wenn wir wirklich diese biblischen Prinzipien befolgen, im praktischen Zusammenleben, erst dann finden wir tatsächlich die Erfüllung fürs Leben. Menschen suchen Erfüllung in diesen äußeren Dingen, ja? In der guten Ausbildung, in einer hohen Stellung, im Beruf, wie auch immer. Das soll Erfüllung bringen. Aber das ist nur sehr kurz gedacht, sage ich mal so, aus biblischer Sicht bekommen wir wirklich diese Erfüllung in dem Dienst füreinander. Und wisst ihr, wenn wir solche Familien haben, das wird sich auch in der Gemeinde bemerkbar machen. Und darum ist es für uns, wie sagt man, als Eltern so herausfordernd, ja, dass wir nicht nur an heute denken, sondern wir müssen ja weiterdenken. Wir müssen weiterdenken, wie entwickelt sich die Gemeinde, wie entwickelt sich das Werk Gottes hier weiter auf Erden. Und ich wünsche so sehr, dass wir ja, als Eltern hier unser Leben nach Gottes Wort ausrichten und ich wünsche das unseren jungen Menschen. Und um nochmal jetzt den Spagat zu meiner Einleitung auch zu machen, wir haben junge Menschen betrachtet, die ein Vorbild für uns heute noch sind, ja, aus der Bibel. Und ich habe ja die Frage gestellt, haben möglicherweise auch die Eltern etwas beigetragen dazu? Vielfach lesen wir nichts, ja? Aber wir müssen davon ausgehen, ja? Wir müssen davon ausgehen, dass Eltern ihren Teil beigetragen haben, dass auch junge Menschen schon wirklich mit 15, 16, wie auch immer Jahren, wirklich für den Herrn und für seine Sache auch gestanden sind. Gott möge es uns gelingen lassen. Amen.